interessierst dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn dich zurück, ich erzähle dir davon. Herzlich willkommen bei der dritten Folge Leben 1900. Heute geht es um Haushaltsgeräte, Haushaltsmaschinen. Gab es die überhaupt oder waren wir das Gesinde die eigentlichen und wahren Maschinen? In der Folge erwartet euch ganz viele Jahreszahlen. Also selbst wenn euch das Thema Maschinen vielleicht nicht so interessiert, könnt ihr damit mindestens eine Quizshow gewinnen, wenn ihr euch die Zahlen alle merkt. Also bleibt gerne dran. Ja, wir haben hier beim letzten Mal schon, habe ich schon mal erwähnt, wie wir Kaffee gemacht haben. Das ist so die erste und wichtigste Maschine in meinem Leben, die mir einfällt, Kaffeemaschine. Die gab es tatsächlich schon, ich glaube, das erste Modell 1812. Wir hatten im Gutshaus keine, das habe ich euch ja erzählt. Wir haben das alles per Hand gemacht. Ganz spannend finde ich, dass die von 1812 mit Spiritus betrieben wurde. Und bei Spiritus fällt mir direkt noch eine ganz andere Maschine ein. Mit der wollte ich eigentlich gar nicht starten, aber das passt jetzt gerade so gut. Und das ist die Kükenaufzuchtmaschine, wenn man das so will. Also am Ende ein Brutkasten, der heute, wenn man das nicht von den Hühnern selber machen lässt, mit Strom betrieben wird, natürlich um die optimale Temperatur zu halten. Das wurde damals eben auch mit Spiritus gemacht. Und das war ja das große Verhängnis, weswegen es auch am Ende ja nur sehr, sehr wenig erfolgreich war, dass eben der Spiritus eben leer wurde, der musste ständig nachgefüllt werden. Es war sehr, sehr schwierig, die Wärme konstant zu halten. Ich habe es auch nicht geschafft, weswegen die Eier immer wieder zu kalt geworden sind und am Ende nur 3 von 20 Küken den Schlüpfprozess geschafft haben. Genau, also das zweite Problem war übrigens auch die Feuchtigkeit. Die Schalen sind einfach nicht feucht genug gewesen, weil unter einem Hühnerpo ist es nicht nur warm, sondern auch feucht. Und dadurch sind die Schalen auch zu hart geworden. Und selbst wenn die Hühner es eben geschafft haben zu wachsen oder die Kükenbabys, haben sie es eben nicht mehr geschafft, die Schale aufzupicken. Es war also wirklich sehr, sehr traurig. Ich habe mich sehr mitgenommen, weil ich mir auch Fahrlässigkeit da selber unterstellt habe. Ja, das war nicht schön, dass eben das so erfolglos war, weil es eben auch um Tierleben da ging. Ja, das zum Thema Kaffeemaschine. Und dann würde ich sagen, wir bleiben einfach mal zum Thema Kaffeemaschine. Ist gut, wir waren ja schon bei der Brotmaschine. Wir bleiben aber einfach mal in der Küche. Und eine der wesentlichen Dinge, die uns heute das Leben extrem erleichtern, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ist natürlich die Spülmaschine. Ich räume ja stumpf alles in die Spülmaschine. Und stell die einfach abends an, die spült über Nacht und morgens ist alles sauber. Eine Spülmaschine gab es im Gutshaus definitiv nicht. Die Ulrike, das Küchenmädchen, war die Spülmaschine, die hat gespült Tag ein, Tag aus. Habe ich ja auch in der letzten Folge schon kurz erwähnt. Es gab einfach ja auch kein Spülmittel, weswegen es sehr mühsam war, Dreck zu entfernen. Es ging nur mit heißem Wasser, mit Sand und mit Soda. Deswegen war das sehr zeitaufwendig und sehr gesundheitsschädlich, würde ich schon fast sagen. Nein, sehr anspruchsvoll für die Haut, weil man ständig eben heißem, sehr heißem Wasser ausgesetzt war und diesem Soda. Tatsächlich ist es aber so, dass die erste Spülmaschine 1886 erfunden wurde von einer Frau. Es war eine Politikergattin, die sehr viele Feste gegeben hat und die war sehr entnervt, dass ihr Personal ständig das teure Geschirr kaputt gemacht hat. Ich weiß, wovon sie redet. Wenn ihr Gutshaus gesehen habt, wisst ihr, dass auch mir relativ viel Geschirr kaputt gegangen ist. Und hier eine kleine Seiteninfo. Ich musste ja Geschirrgeld bezahlen. Von meinem sehr wenigen Lohn ist dann auch noch Geschirrgeld abgezogen worden. Eben diese Politikergattin hat dann gesagt, okay Leute, ihr macht viel zu viel kaputt, jetzt spüle ich lieber selbst. Und dann hat sie selbst gespült und hat gemerkt, okay, das ist irgendwie auch keine Lösung. Dann hat sie eine Spülmaschine erfunden, die aber überhaupt nicht serienreif war. Erst ab 1950, kann man sagen, ist das in Masse produziert worden und hat Einzug in die Haushalte gehalten. Als nächstes kommt mir gerade die Küchenmaschine in den Sinn, die in Form eines Mixers, jetzt in diesem Fall die ganz modernen Geräte wie Thermomix und so weiter, die dann alles können, die lassen wir mal außen vor. Tatsächlich ist die KitchenAid einer der ersten Mixer gewesen, am Anfang erst für Bäckereien. 1914 und dann 1920 haben die ein Patent angemeldet und ab 1927 hat die Einzug in die Haushalte gehalten. Alle, fast alle Geräte, die ich jetzt noch aufzählen werde, sind natürlich elementar abhängig von einem Stromnetz. Die Elektrifizierung der Haushalte hat zwar schon 1880 begonnen, aber ganz langsam. Zunächst natürlich in den großen Städten. Berlin war eine der ersten Städte, die Straßenlaternen ans Stromnetz angeschlossen haben. Und die Elektrifizierung der einzelnen Häuser, die hat erst so ab 1940 ist da richtig Geschwindigkeit reingekommen. Und hat dann sich langsam oder dann relativ schnell verbreitet. Aber vorher war das einfach das größte Problem, dass es eben kein Stromnetz gab. Da sind wir auch schon beim Elektroherd. Denn im Gutshaus, ich hatte es ja schon ein, zwei Mal erwähnt, gab es einen schönen großen alten Herd in der Mitte der Küche, der mit Feuer beheizt wurde, mit Holz. Und es gab zwar 1859 schon den ersten Elektroherd, aber der konnte sich nicht verbreiten, weil es eben keinen Strom gab. Noch dazu waren das alles Prototypen, die sind nicht in Serie gegangen und waren unfassbar teuer. Da kommen wir direkt zu etwas, was auch unfassbar teuer war, und zwar eine Waschmaschine. Die Waschmaschine ist erst 1951 von Constructa auf den Markt gekommen, 1946 schon in Amerika, in Deutschland alles immer so ein bisschen später. Die hat 225 Liter Wasser verbraucht für eine Waschladung, hat 2280 Mark gekostet. Ich sage nochmal ganz kurz, ich habe 11 Mark im Monat verdient. 2280 Mark, das war selbst von den gut verdienenden 2/3 des Jahreseinkommens, und die hat 600 Kilo gewogen. Ein Riesenmonster, also noch überhaupt gar nicht serienreif. Es gab zwar schon 1767, also viel, viel früher, Rührflügelmaschinen, aber die waren mechanisch angetrieben. Das ist so ein bisschen das, was wir natürlich auch gehabt haben. Man konnte Wäsche in eine Art Trommel geben und dann mechanisch rühren, aber das hat einen noch lange nicht die Geschwindigkeit gebracht, die einem am Ende eine elektrische Waschmaschine heute bringt. Heute kann man sich das ja so vorstellen: Ich mache meine Wäsche in die Waschmaschine, gerne irgendwie morgens oder so, dann lasse ich die laufen, dann nehme ich die irgendwann raus, packe sie vielleicht noch in den Trockner oder hänge sie auf. Und ich habe im Prinzip nur die Arbeitsschritte, die Waschmaschine anzustellen und sie irgendwann auszuräumen und vielleicht aufzuhängen. Früher war das so, dass man, das war ja hauptsächlich einer meiner Aufgaben im Gutshaus, dass man einen Waschkessel angeheizt hat mit Feuer. Wie kann ich das am besten erklären? Das war im Prinzip ein untermauerter Kessel, den hat man mit Wasser befüllt, dann hat man das Wasser angeheizt. Das hat erstmal schon mal sehr lange gedauert, bis es überhaupt warm war. Dann hat man die Wäsche da reingegeben, zusammen mit Soda. Dann hatte man einen riesigen Holzstab, einen Rührlöffel in XL. Damit hat man die Wäsche in diesem warmen oder heißen Sodawasser, je nachdem, was für Wäsche war, gerührt, gerührt, gerührt. Dann war schon mal prinzipiell so der erste Schmutz draußen. Und dann hat man die, wie man das eben kennt, übers Waschbrett gezogen. Mit den Händen, mit Bürsten, je nachdem, was die Wäsche so ausgehalten hat, dann hat man sie wieder. Dann war ja das Wasser, was in dem Waschkessel war, schmutzig. Da es aber ja keine Abwasserleitung gab, musste man das Wasser mühsam ablassen. Jeden Eimer einzeln musste den rausbringen in die Sickergrube, hat diesen Kessel neu befüllt und hat die ausgewaschen. Das musste natürlich nicht unbedingt in warmem Wasser ausgewaschen werden. Das konnte auch in kaltem Wasser ausgewaschen werden. Aber man hat ja nicht einfach einen Wasserhahn angestellt. Es gab ja kein fließend Wasser, sondern auch das Wasser, in dem man die Wäsche dann später wieder ausgewaschen hat, musste ja irgendwo herkommen. Das musste man sich also erstmal holen. Und wenn man überlegt, was passt in so einen Eimer, 10, 20 Liter, da musste man schon ganz schön laufen, bis man quasi eine Ladung Wäsche gewaschen hatte. So, jetzt war die ja sehr nass. Dann konnte man, eben wenn man Glück hatte, hatte man so eine mechanische Trommel, um die so ein bisschen zu schleudern. Das hatten wir im Gutshaus nicht, würde ich jetzt aus Erinnerung sagen. Wir haben die ausgefrungen, das musste man aber auch gucken. Es gab ja auch sehr feine Blusen der Herrschaften, die haben das natürlich alles nicht so vertragen. Es gab natürlich auch unglaublich schmutzige Sachen. Überlegt euch alleine mal die Taschentücher. Es gab ja keine Papiertaschentücher. Jeder von diesen 20 Menschen hat in Stofftaschentücher geschneuzt. Die mussten ja auch zum Beispiel, das ist so auf jeden Fall eine typische Kochwäsche gewesen, die man ganz heiß gewaschen hat. So, und wenn jetzt eben zum Beispiel Bettwäsche gewaschen wurde, dann hat man die im besten Falle auf der Wiese gebleicht. Das waren ja in der Regel alles weiß- oder weißlastige Bettwäschen. Das heißt, man hat geguckt, dass die Wiese schön ordentlich war und hat die dann ausgebreitet Und mit einer Bleiche, in eine Gießkanne hat man Bleiche gemacht und über die Wäsche nochmal drüber gegossen und die dann von der Sonne bleichen lassen. Alle andere Wäsche wurde ganz klassisch aufgehangen. Hört sich jetzt so erzählt gar nicht so schlecht an, war aber auf jeden Fall ein Tagewerk, was dazu geführt hat, dass man seine eigenen Klamotten äußerst selten gewaschen hat, wie ich habe ja schon mal kurz erwähnt, vielleicht so eine Unterhose einmal die Woche und so ein Rock oder eine Bluse noch seltener. Die Herrschaft, gut, die hat das so gemacht, wie sie wollte, da musste man dann das waschen, was angefallen war. Aber die Herrschaft hatte ja auch Kinder und Kinder sind natürlich immer ein bisschen schmutziger und von daher ist da schon ordentlich Wäsche angefallen. Die Sache mit dem Bleichen, die bringt mich direkt zu einer nächsten Maschine und zwar dem Rasenmäher. Die Erfindung des Rasenmähers kommt aus England. Wie sollte es auch anders sein mit den herrschaftlichen Gärten und sehr vielen Sportarten, die einen guten Rasen benötigen? 1830 hat man dann den ersten Rasenmäher auf den Markt gebracht. Das war ein feststehendes Messer, wo immer so eine Spindel lang geschlagen ist mit Klingen. Das ist eine Erfindung, die im Prinzip aus der Teppichindustrie oder Teppichproduktion kommt, wo man überstehende Knötchen abgeschnitten hat. In Deutschland hat sich das erst deutlich später verbreitet. Da war das Hauptmittel, um Rasen kurz zu halten, die Sense. Das musste man aber können. Das war für Ungeübte nicht so ganz einfach. Also sich durch so ein hohes Körnerfeld zu sensen, das ist nochmal das eine, aber einen Gartenrasen zu sensen, das ist tatsächlich nochmal ein bisschen schwieriger. Deswegen haben wir zum Beispiel im Gutshaus einfach Schafe und Ziegen gehabt, die über den Rasen gelassen wurden und dann den Rasen kurz gefressen haben. Zur großen Freude von Sepp übrigens, der die Hinterlassenschaften aufsammeln musste. Zum Beispiel zum Bleichen durfte ja wirklich dann nichts auf der Wiese liegen. Die musste ja so sauber wie möglich sein. Nochmal zurück zur Wäsche fällt mir noch das Bügeleisen ein. Ja, wir haben damals die richtige Bügeleisen gehabt. Also das war ein Eisen, das wurde in die Glut gelegt und dann wurde es entnommen und in ein anderes Eisen, könnt ihr euch das vorstellen? Also so eine Art Eisendose reingelegt und dann war das eben heiß und dann konnte man so lange bügeln, bis es kalt geworden ist. So, soweit die Theorie. In der Praxis war das so, dass erstens mal schon mal das Eisen entweder nicht heiß genug war oder viel zu heiß. Das konnte man ja fast gar nicht kontrollieren, es sei denn, man hatte wirklich irgendwie 100 Jahre Übung und wusste ganz genau, in welche Glut man das legt, wie lange das dann da drin bleibt und so weiter. Also super schwierig. Und dann kam noch dazu, ein Eisen, was ich aus einer Glut hole, ist schmutzig. Es war also, es bedurfte nicht nur der Erfahrung und der Übung, dass das Eisen die richtige Temperatur hatte für die Wäsche, die man zu bügeln hatte, wenn eine Seidenbluse ist ja heute noch schwierig zu bügeln. Ich tue mich unglaublich schwer, solche Feinstoffe zu bügeln und weiß immer nicht so richtig ganz genau. Das war damals okay, super, super schwierig. Und dann kam noch dazu, dass es eben sauber sein musste. Da hatte man schnell mal ein bisschen Asche dran oder man hat das sowieso nicht richtig aus dieser Glut rausbekommen, weil das war ja auch schwer. Und dann hatte man irgendwie eine Zange, alles war heiß und ja. Sehr kompliziert, hat mich sehr, sehr viele Nerven gekostet und war für mich als damals ungeübtes Hausmädchen eine Riesenherausforderung. Das Zimmer, in dem geplättet wurde, die Plättstube, beinhaltete also natürlich einen Ofen, in dem man die Eisen erhitzt hat und so eine Art Tisch, also nicht wie ein Bügelbrett heute, sondern eher ein Tisch, auf dem dicke Fließstoffe lagen, auf denen man dann gebügelt hat. Das Bügeleisen mit Strom hat sich ab 1926 verbreitet in die Privathaushalte. Das erste elektrische Bügeleisen gab es, wie alle anderen Geräte auch, 1882. Also sie sind alle so 1860 bis 1890 erfunden worden, patentiert worden und haben sich dann eben so 30, 40 Jahre später verbreitet. In die gleichen Jahreszahlen reiht sich der Staubsauger ein, der auch am Anfang ohrenbetäubend laut war, riesige Aggregate hatte, mannshoch. Und auch nicht serienreif, nur sehr reiche Familien konnten sich das dann irgendwann leisten. Wir im Gutshaus hatten natürlich keinen Staubsauger. War auch noch ein bisschen früh, 1906. Und das war sicher auch eine Aufgabe, die sehr viel Zeit gekostet hat. Wenn ich überlege, wie viele schöne Teppiche überall lagen, Läufer. Die Familie hatte zwei Hunde. Also ich bin auf Knien und zwar jeden Tag mit so einer Bürste am Teppich gekniet und habe im Prinzip den Schmutz versucht, an den Teppichrand zu bürsten, um ihn dann da aufzukehren. Das war ungefähr das Verfahren. Natürlich, wie man das kennt, hat man Teppiche auch ausgeklopft. Gerne zum Beispiel auch mit Schnee. Man konnte Teppiche sehr gut mit Schnee einreiben. Wir haben zu der Jahreszeit keinen Schnee mehr gehabt. Aber das hat man früher auf jeden Fall so gemacht. Das war auch ein sehr gutes Mittel, den Teppich sauber zu bekommen. Ansonsten eben ohne Schnee über die Wäscheleine und dann klopfen, was das Zeug hält. War sehr aufwendig, ne? Da haben Möbel drauf gestanden, das heißt, die mussten alle runtergeräumt werden. Dann musste man den raustragen. Das ging meistens auch nur zu zweit. Da brauchte ich auf jeden Fall die Hilfe vom Hausburschen. In den 2 Monaten haben wir das einmal so richtig gemacht, dass wir die rausgetragen, aufgehangen und ausgeklopft haben. Also Teppiche staubfrei zu halten, war wahnsinnig aufwendig auch. Ansonsten wurde das Haus, wie man das wahrscheinlich heute auch noch sieht, ich bin der Staubsauger-Fan Nummer 1. Ich staubsauge ungefähr 37.000 Mal am Tag. Auch sehr gerne mit dem Handstaubsauger. Und damals hat man auf jeden Fall jeden Tag auch das Haus gekehrt. Ja, nicht richtig eine Maschine, aber irgendwie gehört es zum Thema dazu, ist natürlich das Auto. 1906 im Gutshaus hätte es das Auto schon gegeben. 1886 hat Karl Benz das erste Auto ja fahren lassen, sozusagen. Und Henry Ford hat das Auto dann Anfang 1900 erschwinglich gemacht, 1901 glaube ich, ne? Indem er das am Fließband produziert hat. Erschwinglich bedeutete das Modell, wie hieß das, Ford T, hat 300 Dollar gekostet. Also, dass ein Arbeiter am Fließband von Ford sich das auch hätte leisten können. Ja, das hätte ich noch 5, 6 Jahre weitergelebt. Damals hätte ich das wahrscheinlich mitbekommen, dass die Gutsfamilie ein Auto bekommen hat. Ansonsten in unserem Fall waren es Kutschen. Zum Thema Kutschen fällt mir noch ein Nachtrag von der letzten Sendung ein. Und zwar habe ich nämlich zufälligerweise dann später noch den Viehbestand gelesen, den das Gut 1902, glaube ich, von 1902 gab es eine Aufzeichnung gehabt hat. Das ist ganz interessant. Es gab nämlich 54 Pferde, 200 Rinder, 518 Schafe und 278 Schweine, also schon ein ordentliches Gut. Das Gut hatte insgesamt 535 Hektar Land. Dazu gehörten Äcker, Wiesen, Wald, Wege. Und da sind wir wieder zurück beim Auto, Thema Traktor. Um all das zu bewirtschaften. Der Traktor ist auch von Henry Ford auf den Markt gekommen, 1917. Auch unerschwinglich, hat damals den Dampftraktor abgelöst, aber nur große Farmen haben das besessen. Auch wenn das Gut schon relativ groß ist, wurde all das auch per Hand bewirtschaftet. Wenn ich jetzt noch mal kurz so durchs Haus gehe, sind das wahrscheinlich die wesentlichen Haushaltsgeräte, Maschinen, die man auch heute so täglich benutzt, gewesen. Deswegen möchte ich noch mal kurz für einen kleinen Überblick ein paar Jahreszahlen in den Raum schmeißen, einfach um zu bemerken, dass um die Zeit unglaublich viel passiert ist. Was mir gar nicht so klar war, dass selbst die Relativitätstheorie von Einstein von 1905 ist. Also um die Zeit genau. Der erste Motorflug war 1903. Das Luftschiff übrigens fällt mir in dem Zusammenhang an, der Zeppelin 1900. Und so Sachen wie Röntgenstrahlung 1895, drahtlose Telegrafie, also dass man eben mit Telegrafen kommunizieren konnte, 1897. Die Glühbirne 1880, gleiches Problem aber, es gab ja kein Stromnetz. Maschinengewehr 1883, also in der Zeit ist ganz, ganz viel passiert, ganz viele Erfindungen sind patentiert worden und haben im Prinzip das Leben, es gab im Prinzip einen Umbruch, der sich aber noch nicht verbreitet hatte, aufgrund der Gegebenheiten und dann eben 20, 30 Jahre später sehr, sehr schnell Einzug gehalten hat. Wenn man überlegt, heute, 100 Jahre später, da reden wir ja gar nicht mehr von einem Staubsauger. Wir reden von Staubsaugrobotern, von Rasenmäherrobotern. Wir müssen ja nicht mal mehr das Ding in die Hand nehmen und durchs Haus schieben, sondern selbst das passiert von alleine. Also es ist wahnsinnig, was in den letzten 100 Jahren passiert ist und dass diese ganze Entwicklung erst 1870, 1880, wie ich eben schon mal erwähnt habe, überhaupt begonnen hat. Vom Prototyp, vom Patent über die Serienreife bis hin zur Automatisierung in Form von Robotern sind also bis heute gerade mal 150 Jahre vergangen. Ja, so viel also zum Thema Technik und Maschinen. Und deswegen möchte ich nächste Folge mal über was ganz Untechnisches sprechen, nämlich über die Liebe. Wie war das eigentlich? Wann hat man geheiratet? Wann hat man Kinder gekriegt? Wie hat man einen Mann kennengelernt? Wie hat das Gesinde Partner gefunden? Wie hat die Herrschaft Partner gefunden? Wie ist das gewesen? Wie viele Kinder hat man gekriegt? Hat man geheiratet? Wie hat man geheiratet? Wenn euch das interessiert, dann seid gerne in der nächsten Folge wieder dabei. Also von harten Jahreszahlen in dieser Folge gehen wir mal zu was ganz Romantischem und reden über die Liebe. Bis dahin, liebe Grüße.